Aufgrund des Sieges von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha grüßen wir euch mit dem göttlichen Gruß, Friede sei mit dir. Shalom. Wir freuen uns heute hier zu sein und möchten euch kurz ein Update geben zu uns. Den Namen hast du ja freundlicherweise schon gesagt, vielen Dank dafür. Niki und ich sind seit Oktober 2023 nach dem Abschluss meines Studiums bei Team F angestellt. Ich weiß nicht, wer von euch Team F kennt. Dürfte jemand mal die Hand heben, wenn ihr sagt, das ist euer Begriff. Herzlichen Dank, dass ihr Team F kennt. Für die anderen eine kurze Information. Team F ist ein Verein, den gibt es seit gut 35 Jahren mit Sitz in Lüdenscheid. Wir haben 35 hauptamtlich Angestellte und ca. 850 ehrenamtlich Aktive. Und unser Thema von Team F ist Gestaltung von Beziehung. Wir können fast alles in Beziehung denken, was so im Leben passiert. Wir arbeiten dort im Leitungsteam mit, verantworten verschiedene Bereiche und freuen uns heute hier bei euch zu sein. Möchtest du was dazu ergänzen?
Nein.
Beziehung ist ein Thema, was uns oder welches uns als Menschen immer betrifft. Der einsamste Mensch auf dieser Erde lebt in Beziehungen. Er lebt in einer Beziehung zu sich selbst, er lebt in einer Beziehung zu anderen, nämlich in dem Fall in keiner, wenn er total einsam wäre, und er lebt in einer Beziehung zu Gott. Auch das kann sein, dass ein Mensch, der keine Beziehung zu Gott hat, natürlich kann das sein, und trotzdem haben wir, wenn wir keine Beziehung haben, eben doch eine Beziehung. Und die muss gestaltet, die will gestaltet, die darf gestaltet werden. Dynamik in unseren Beziehungen ist, so wie du das sehr plastisch ausgedrückt hast, gang und gäbe. Und ich würde feststellen wollen, dass das nicht nur auf Menschen in Anführungszeichen in diesem spannenden Alter zwischen 12 und 17 begrenzt ist, sondern dass das auch in unserem Leben, in unserem Alter stattfindet. Dynamik. Dynamik heißt, Beziehungen verändern sich. Die, die eben noch stabil waren, werden möglicherweise instabil. Die, die eben instabil waren, gewinnen möglicherweise eine neue Stabilität, einen neuen Wert, eine neue Bedeutung. Das ist unser Thema heute, zu dem wir euch einladen.
Und zu dem Thema Beziehung haben wir euch eine Zahl mitgebracht, und zwar die Zahl 3. Die Zahl 3 steht in der Bibel oft für die machtvollen Taten Gottes und sie steht für göttliche Ganzheit, für Vollständigkeit und für Vollkommenheit. Gott selber stellt sich vor und sagt, ich bin Trinität, die Dreifaltigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Gott begegnet Abraham mit drei Personen und die drei Sternendeuter besuchen Jesus und seine Eltern. Am dritten Tag wurde Jona aus dem Bauch des Fisches befreit. Und Jesus nahm seine drei seiner Jünger und ging mit ihnen auf den Berg der Verklärung. Und dort veränderte er sein Aussehen und zu dritt trafen sie sich mit Elia und Mose. Oh, danke schön. Jesus begegnet der Versuchung mit drei Bibelzitaten. Und das sind Themen, drei Bibelzitate, die auf Beziehung, auf Beziehungsgestaltung hinweisen. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Ein weiterer Aspekt der Beziehung ist, du sollst dem Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Und der dritte Beziehungsaspekt ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein ehren. Christus wurde am dritten Tag von den Toten auferweckt. Die Zahl 3 wird genutzt, um ein Ereignis hervorzuheben, um die göttliche Betonung auszudrücken. Gott setzt ein Ausrufezeichen.
Und diesem Ausrufezeichen möchten wir auf die Spur gehen, indem wir in eine ganz normale Jesus-Beziehung blicken. Ganz normal, wirklich ganz normal. Die normale Beziehung besteht zwischen Petrus und Jesus. Er ist einer der ersten Jünger. Er verlässt seinen Job, folgt Jesus nach, der Einladung, Menschenfischer zu werden. Und dann gibt es diese Situation, die in Matthäus 14 geschildert ist, wo das Team von Jesus über den See fährt, wie sie schon oft über den See gefahren sind, und sie wissen, was sie tun, in ein Unwetter kommen. Jesus ist nicht bei ihnen, sondern er geht ihnen nach auf dem Wasser, auf direktem Weg sozusagen. Ihr kennt das vielleicht, diese Begegnung, dass die Jünger sehr erschrecken, Jesus sich zu erkennen gibt. Und dann ist es dieser Petrus in dieser Beziehung zu Jesus, als er das Vertrauen wieder fasst und ihn erkennt sozusagen: Wenn du es bist, Herr, dann befiehl mir, zu dir zu kommen. Also hier passiert etwas in der Beziehung, dass ein Mensch aufgrund dieser Beziehung zu Jesus den Wunsch hat, etwas Außerordentliches zu tun. Ja, wir kennen Petrus oft als den Großmäuligen. Das stimmt. Das habe ich auch so in meinem Großwerden, war das immer durch die Message. Petrus, der immer schnell mit dem Wort dabei war, immer schnell irgendeine These dabei hatte. Dieser Petrus ist der erste Mensch, der seinen Fuß auf den Bootsrand setzt und mit dem nächsten Schritt das Boot verlässt. Wer von uns hat das schon mal getan? Das Boot verlassen. Auf die Einladung hin, wenn du es bist, befiehl mir, zu dir zu kommen. Das passiert in dieser Beziehung zwischen Jesus und Petrus. Und ich finde es eine großartige Begebenheit, die hier im Neuen Testament geschildert ist.
Eine weitere Begebenheit ist das Bekenntnis, dem eine Erkenntnis vorausgeht, eine Art Prophetie. Jesus fragt Petrus und sagt: Für wen halten mich denn die Leute? Und Petrus sagt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet und sagt: Glückselig bist du, Simon. Diese Erkenntnis hast du nicht von dir aus, sondern die hat mein Vater im Himmel dir gegeben. Ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Fels steht für Stärke, für Stabilität, für Standhaftigkeit, für Festigkeit und für Zuverlässigkeit. Und Jesus weist Petrus hier darauf hin, was seine zukünftige Aufgabe sein wird. Er sagt: Du baust Gemeinde, du übernimmst die Leiterschaft, du gibst Halt und Stärke.
Kommen wir zu der dritten besonderen Begebenheit in einer ganz normalen Jesus-Beziehung. Das Geschehen ist, würden wir auf den heutigen Gründonnerstag verorten, den Tag vor Karfreitag. Es ist diese Begebenheit, als Jesus verhaftet wurde nach dem gemeinsamen Abendessen, nach dem Einsetzen des Mahls, das wir gerade auch gefeiert haben. Und dann kommt es zu dieser Verhaftung im Garten und zu der Flucht derjenigen, die mit Jesus sind. Und Jesus geht mit denen, die ihn verhaften, in dieses, ja, in diesen Hof, in dieses, auf dieses Gelände des Hohenpriesters. Und Petrus folgt ihm. Die Beziehung ist so, dass Petrus ihm folgt. Und dann kommt es zu dem, was ihr wahrscheinlich auch kennt. Dass er angesprochen wird und gesagt hat, seine Identifikation wird entdeckt. Du bist doch der, mit Jesus unterwegs war. Und es kommt zu diesem dreimaligen: Ich schwör's, ich kenne Jesus nicht. der den Fuß auf den Bootsrand setzt und die ersten Schritte auf dem Wasser geht. Und dieser Status wird ihm wahrscheinlich zeitlebens, solange es Menschen auf der Erde gibt, wird es seine Aktivität sein, die man ihm zusprechen darf. Er, der diese wundervolle Erkenntnis hat und zu diesem Bekenntnis kommt, bringt zum Ausdruck, ich kenne ihn nicht. Ihr könnt jetzt mit mir machen, was ihr wollt. Ich kenne ihn nicht. Ich schwör's. Von wem redet ihr? Ich bin rein zufällig hier. Eine normale Jesus-Beziehung. Wisst ihr, ich möchte es an der Stelle einfach mal bekennen. Wenn wir die christliche Literatur so ein bisschen durchscannen, dann ist Petrus relativ rasch auf eine gewisse Bandbreite fixiert. Zu schnell, zu laut, zu unreflektiert. Und dann auch noch hier die Situation der Verleugnung. Das, was Petrus getan hat an Konstruktivem, habe ich in der Form noch nicht erlebt. Nämlich meinen Fuß auf den Bootsrand zu setzen und das sichere Boot zu verlassen und einem Befehl zu folgen von Jesus, der alles in Frage stellt. Und das Bekenntnis gehört natürlich auch zu unserer Identität als Christinnen und als Christen. Aber wisst ihr, diese Situation, wir haben das hier mal so umschrieben mit Treffen falscher Entschlüsse. In dieser Situation am grünen Donnerstagabend hat Petrus einen falschen Entschluss gefasst. Mein Leben ist voll von dem Treffen falscher Entschlüsse. Und so sind wir, glaube ich, alle mit Petrus in dem einen Boot, dass wir diese Dynamik in unserer Beziehung zu Jesus, zu Gott kennen. Diesen Wunsch für Jesus etwas Außerordentliches zu tun. In der Gemeinde, in der wir in Ostert-Scharmbeck bei Bremen regelmäßig sind, hat sich letzte Woche ein junges Gemeindemitglied schon mal quasi verabschiedet. Er geht jetzt für 11 Monate nach Afrika, um Kindern dort zu helfen im Rahmen eines FSJ. Und er hat es zum Ausdruck gebracht, wie sehr ihn das motiviert, aufgrund der Tatsache, dass er Kind Gottes ist, der Liebe, die Gott zu ihm hat, diese Liebe weiterzugeben an Menschen, die nicht so privilegiert sind wie er. Und wir haben das gespürt, wie Adrian dieses Herzensanliegen wirklich glaubhaft rübergebracht hat. Wir wissen nicht, was er erlebt, es ist aber außerordentlich für ihn. Und ich glaube, das kennen wir, wenn wir in unser Leben zurückschauen, diesen Wunsch, Außerordentliches für Jesus und mit Jesus zu tun. Ich glaube auch, dass es uns bekannt ist, in einem gewissen Moment, in einer gewissen Situation, wirklich diese Aussage zu treffen, die in diesem Moment gut ist, dass sie getroffen wird. Er ist der Christus. Und das Treffen falscher Entschlüsse, ich habe das schon gesagt. Ich glaube, wir sind alle mit Petrus in einem Boot und erleben diese Dynamiken in unseren Beziehungen, in unterschiedlicher Ausprägung, sicherlich auch, vielleicht auch. Von daher wünschte ich mir, dass es in der christlichen Literatur oder Wissenschaft eine Betrachtung zu Petrus gibt, die ihm auch in diesen Dingen gerecht wird und die nicht als den abstempelt, der nur zu früh, zu laut, zu unreflektiert ist.
Es ist vollbracht. Ostern, die Auferstehung von Jesus Christus verändert alles. Im Leben von Petrus und auch in unserem Leben. Unmögliches wird möglich. Perspektiven verändern sich. Von der Mutlosigkeit zur Zuversicht. Von der Hilflosigkeit zur Selbstwirksamkeit. Von der Orientierungslosigkeit zur Zielstrebigkeit und zur Klarheit. Und von der Verzweiflung zur Hoffnung. Und von der Trauer zum Wohlsein und zur Freude. Prioritäten können sich durch Ostern, durch den Kontakt zu Jesus, durch das Leben in dynamischen Beziehungen verändern und sie können neu gesetzt und gestaltet werden. Und Gott selber, er ist der Schöpfer und in sich Beziehung. Und durch sein Erlösungswerk am Kreuz bietet Jesus Heilung an. Ich habe euch einen Vers mitgebracht. Der steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zu einer neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das ist jedem, das spricht Gott, das spricht Jesus, jedem zu, der ein Kind Gottes ist. Egal, in welcher Situation er sich gerade befindet, in der Dynamik der Beziehung, ob es ihm gerade richtig gut geht oder ob gerade vielleicht ein Fehltritt oder Sünde begangen wurde. Das ist unser Herr.
Wir wissen, dass die Beziehung zwischen Petrus und Jesus erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde an diesem grünen Donnerstagabend. Und dann ist Jesus weg. Und für Petrus ist die Perspektive, mit Jesus Dinge in Ordnung bringen zu können, nicht absehbar. Eigentlich besteht sie nicht mehr. Das, was gesagt ist, kann nicht korrigiert werden. Es kommt zu einer Begegnung an diesem See, wo ja schon mal so viel passiert ist. Immer wieder dieser See. Und die Jünger sind unterwegs und wollen ein bisschen Kohle verdienen, fischen und kommen zurück und sehen Jesus am Ufer stehen. Petrus macht sich auf den Weg, Jesus zu begegnen. Und wisst ihr, wenn Beziehungen Dynamiken unterworfen sind, die das Eis dünn werden lassen, dann ist es gut, wenn es Klärung gibt. Und zu dieser Klärung lädt Jesus ein. Und es gibt kein 90-Minuten-Referat in Richtung Petrus, was er alles verkehrt gemacht hat, so eine kleine Chronologie des Versagens der letzten 3 Jahre. Es gibt eine Frage. Die Frage lautet: Liebst du mich eigentlich so, wie ich dich liebe? Wir haben extra unsere Interlinear-Übersetzung mitgebracht, ganz aus Bremen hierher gefahren. Das ist eine Übersetzung, wo der griechische Originaltext steht und Wort zu Wort sozusagen die Übersetzung in Deutsch darunter. Was dort im Griechischen steht, heißt die Frage Agapos Meo. Und es ist für diejenigen, die in der Kommunikation bewandert sind, schnell erkennbar, dass es eine geschlossene Frage ist. Eine geschlossene Frage bietet sich an, mit Ja oder Nein zu antworten. Eine offene Frage hätte sein können: Petrus, wie sehr liebst du mich? Dann hätte er auf einer Skala von 0 bis 20 hätte er sich positionieren können. Und ich kenne das in meinem Leben, auf einer Skala von 0 bis 20 ist die Liebe mal eher Tendenz 1, 2,7 oder auch mal 18,9 und 19,2. Da bewegt sich meine Liebe zu Jesus auf dieser Skala. Jesus stellt eine andere Frage. Er stellt keine offene Frage, er stellt eine geschlossene Frage. Liebst du mich? Liebst du mich so, wie ich dich liebe? Und wisst ihr, wer hier ein Recht zur Antwort hat? Petrus. Petrus hat das Recht, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Das ist das Recht, was Jesus Petrus zugesteht. Es ist eine geschlossene Frage, aber mit einem offenen Ergebnis. Es entwickelt sich ein seltsamer Dialog. Ich habe das mal hier in dem griechischen Original mitgebracht. Jesus fragt: Liebst du mich? Und Petrus sagt: Du weißt, dass ich dich liebe. Und dann sagt Jesus ihm: Ja, dann mach doch was für mich. Ja, weide meine Lämmer. Und dann fragt er wieder: Sag mal, Petrus, liebst du mich? Petrus sagt: Du weißt, dass ich dich liebe. Und dann kriegt er wieder einen Job. Ja, dann passt auf meine Schafe auf. Und im Deutschen klingt das so gleich, aber im Griechischen Sie haben damals Aramäisch gesprochen, aber im Griechischen klingt das nicht so gleich. Jesus fragt ihn Agapos Meo. Er fragt ihn, hast du diese göttliche Liebe für mich, die ich für dich habe? Und Petrus sagt, nein, ich habe diese göttliche Liebe nicht. Diese Phileo, das ist eine Liebe, zu der wir als Menschen fähig sind und oft auch bereit sind und die auch gut ist. Aber sie ist limitiert, sie ist eben nicht göttlich, sie ist menschlich. Und Petrus antwortet in diesem Dialog, Philose, ich liebe dich, aber in meiner Begrenzung liebe ich dich. Und dann fragt Jesus die dritte Frage, also liebst du mich so, wie du mich als Mensch lieben kannst? Und dann sagt Petrus, ja, du weißt es doch, Herr. Die dritte Frage, nach der dreifachen Verleugnung. Drei hatte doch irgendwas Besonderes in der Bibel zu sagen, oder? Nach jedem Statement, das Petrus gibt, gibt es eine Berufung von Jesus, eine Beauftragung von Jesus, in dem Moment als Hirte tätig zu sein. Was verbindet ihr mit dem Job oder mit der Aufgabe als Hirte in der Gemeinde? Habt ihr da eine Idee, was das bedeutet, Hirte zu sein? Gibt es noch mehrere Aufgaben, die Gott in und für die Gemeinde kommuniziert hat? Du sagst, es gibt keine? Wir schauen mal, vielleicht gibt es doch welche. Es ist eine Aufgabe, die sehr, 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 sehr mit viel Vertrauen seitens Gott in den Menschen zu tun hat. Ich vertraue dir Menschen an und bitte dich, um sie zu kümmern.
Die Frage, liebst du mich, ist ja keine reine verstandesgemäße Frage, sondern ist ein Gefühl, das dahinter steckt. Emotionen, liebst du mich? Ich liebe dich, ist in Verbindung mit einem Gefühl, mit Emotionen. Und Petrus erlebt hier eins. Er hat verstanden, dass er Jesus verleugnet hat. Er weinte bitterlich. Er trauert. Er leidet Qual. Und das Herausfordernde an Trauer ist, dass Trauer vergangenheitsorientiert ist. Es ist nicht veränderbar. Die Beziehung zu Jesus ist gestört. Er kann das Geschehene nicht rückgängig machen. Er hat seinen Herrn verleugnet, für den er kämpfen wollte. Er hat keine Möglichkeit, aus seiner Sicht etwas zu verändern, die Beziehung zu bereinigen oder die Folgen zu mindern. Und das kommt zum Ausdruck im Bereich des Gefühls und des ganzen Körpers. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr Trauer erlebt habt, das ist eine, zum Beispiel wird die körperliche Aktivität verringert. Der Gesichtsausdruck verändert sich. Und das ist etwas, was Petrus hier erlebt. Wir haben euch ein Zitat dazu mitgebracht von Dr. Rolf Merkle, der sagt, Traurigkeit entsteht nie grundlos. Sie entsteht, wenn wir etwas, was uns passiert, als Verlust ansehen. Wisst ihr, was das Schöne bei Christus ist, was das Schöne bei Gott ist? Er schaut voraus. Und es gab eine Zeit, da hat er gesagt, Petrus, du bist mein Fels. Auf dir, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und er hat sogar, Jesus hat sogar noch etwas gesagt bei der Ankündigung, dass er sagt, ich werde sterben und auferstehen, hat er Petrus angesprochen und hat gesagt, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, sollst du deine Brüder und Schwestern stärken. Und das ist etwas, was Jesus uns auch sagt. Immer wieder neu. Es geht nicht nur darum, einmal, wenn wir Kind Gottes werden, dass Jesus uns unsere Sünden vergibt, sondern er liebt Beziehungen. Und er sagt immer und immer und immer wieder, komm zu mir, wir gestalten Beziehungen. Das ist die Haltung unseres Herrn. Das ist Ausdruck des Wesen Gottes. Und dreimal, das haben wir gesagt, hat Petrus Jesus verleugnet und Jesus fragt Petrus, auch dreimal hast du mich lieb. Er mutet ihm das zu. Ist das nicht ein bisschen krass? Hätte es nicht gereicht, einmal zu fragen, ob jetzt die Zahl 3 eine Bedeutung hat, ja oder nein? Nee, er sagt, wir gehen durch das Tal wieder gemeinsam durch. Denn Jesus ist die vollkommene Liebe. Und er fragt ihn nicht, Petrus, liebst du mich? Sondern er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Es geht hier nicht um den Vorwurf. Es geht hier bei dieser Frage nicht um die Anklage. Es geht nicht um Schuld, sondern es geht um Bereinigung. Es geht um die Beziehung. Ich habe euch noch einen Vers von einer anderen Person mitgebracht, von David. Ein Mann, ein König aus dem Alten Testament. Und da steht im Psalm 32, Vers 2, David war ein Mann, der auch viele Hochs und Tiefs erlebt hat in der Beziehung zu Gott. Und da steht, glücklich zu preisen ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Und dann bin ich über einen Satz gestolpert, der weitergeht. Da heißt es, so täuscht er sich nicht über sich selbst. Viele kennen vielleicht noch diese Übersetzung, in dessen Geist kein Trug ist. Oder aber, deren Gewissen nicht belastet ist. Ist das nicht cool, dass Jesus sagt, wir können das Ganze bereinigen und dein Gewissen muss nicht mehr belastet sein. Wir schauen nach vorne. Wir gehen gemeinsam weiter. Wir gestalten Beziehung.
Ich erinnere an das, was Niki eingangs gesagt hat, dass die Zahl 3 im biblischen Kontext dafür genutzt wird, besondere Aspekte zu verdeutlichen. Und wenn wir jetzt diese dreifache Frage heute gestellt haben, dann ist das Gottes Vorgehensweise, etwas zum Ausdruck zu bringen, was ihm wichtig ist. Und was wir jetzt etwas lapidar möglicherweise als normale Jesus-Beziehung beschrieben haben, ist aus der Perspektive Gottes überhaupt keine normale Beziehung, sondern eine ganz besondere Beziehung. Jede Beziehung zwischen uns und Gott ist aus der Sicht Gottes eine besondere Beziehung, ein Highlight, etwas Bewahrens, Schützens und Feierwürdiges. Und deswegen möchte Gott, möchte Jesus in diese Beziehung kommen.
Wir laden euch ein. Wir beten darum und sind überzeugt davon, dass Jesus in diesem Raum ist. Stellt euch einfach mal vor, wenn ihr mögt. Jesus kommt, setzt sich neben euch und stellt die Frage, liebst du mich? Lass uns die Beziehung genießen. Müssen wir was klären? Sei einfach bei mir. Und dann lass uns gemeinsam weitergehen. Komm mit mir. Petrus bekommt dann einen Auftrag. Er bekommt den Auftrag, baue meine Gemeinde, führe meine Lämmer. Und das ist das, was wir gestern im Miteinander besprochen haben, der fünffältige Dienst. Petrus wird als Apostel, er ist Apostel und wird Apostel, als Apostel beschrieben. Und ein Apostel heißt, er baut Gemeinde. Er ist ein Entwicklungsförderer. Er ist ein Architekt. Andere bekommen vielleicht nicht den Auftrag, Apostel zu sein, aber sie bekommen den Auftrag, Prophet zu sein oder prophetisch etwas wahrzunehmen, Ein Prophet ist die Antenne zu Gott. Er hört, er sieht, er ermuntert und er verweist. Jemand anders bekommt vielleicht den Auftrag, Evangelist zu sein. Sei mein Sprachrohr für die Menschen, für die noch nicht Christen. Jemand anders bekommt den Auftrag, Hirte zu sein. Setz dich für das Miteinander ein. Habt einander im Blick, sorgt füreinander. Und wieder ein anderer bekommt den Auftrag, Lehrer zu sein. Gib Ausrichtung, gib Orientierung.
Wir lesen weiter von Petrus, nach dem, was in Johannes 20 beschrieben ist, nach dieser Begegnung am See. Es geht tatsächlich weiter. Petrus realisiert das, was Jesus ihnen an Aufgabe, an Auftrag, an Berufung anvertraut. Und wir haben nur einen Vers mitgebracht, dass Petrus das wirklich erfährt, dass nach Ostern alles anders ist oder alles anders werden kann. Der Gott aller Gnade, der euch zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus berufen hat, wird euch, und dann kommt noch eine weitere Aussage, dann geht's weiter, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Wachstum in der Beziehung. Petrus schließt dieses Zitat oder dieses Statement mit einem Amen. Und ich möchte gern diese Predigt mit einem kurzen Gebet beschließen. Herr Jesus, vielleicht ist heute der Tag, an dem wir das tun, was wir gerne an einem Sonntag tun. Und wir erkennen irgendwie, dass du da bist, uns begegnest. Ich bitte dich, schenk Gnade, dass wir uns auf diese Begegnung einlassen und das, was du uns anbietest, annehmen können. Und wenn es die Frage ist, die Niki uns nochmal verdeutlicht hat, liebst du mich? Dann möchten wir über diese Frage mit dir ins Gespräch kommen. Danke, dass es kein Zwang ist, sondern dass es dir um Klärung geht und dass du eine Einladung aussprichst. Wir bitten um deinen Segen in unserer persönlichen Beziehung zu dir, Herr. Wir sehnen uns danach, das Boot zu verlassen. Wir sehnen uns danach, Bekenntnis auszusprechen. Und wir haben Sorge davor, dich zu verleugnen. Du weißt, dass alles bei uns möglich ist. Und wir bitten dich, dass du uns in dieser Beziehung zu dir Wachstum schenkst, Perspektive schenkst, Grundlage schenkst. Amen.